Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. März 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Zuerst etwas zum Datum. 15. März ist ein Datum, das mich immer wahnsinnig beschäftigt hat als Bub. Das sind die Iden des März. Und die Iden des März, das war auch der Tag, 44 vor Christus, wo der Julius Cäsar von feigen Mörder umgebracht worden ist. Und ich bin früher als Kind immer Julius Cäsar-Fan gewesen. Deshalb ist das für mich immer ein Trauertag gewesen. Ist heute immer noch ein Trauertag. 15. März 2024 ist aber nicht mehr so schlimm. Dominik, was ist heute gelaufen? Wir haben heute die Schlussabstimmungen gehabt. Die Session ist vorbei. Letzte Woche vorbei. Was gibt es da zu berichten?
Ja, es ist ein Trauertag, nicht nur für die Fans vom Cäsar, sondern für die Grünen. Die Grünen haben jetzt ein grosses Problem, oder? Das neue CO2-Gesetz, wir haben es schon erwähnt, ist ziemlich gut rausgekommen. Man hat einige Blödsinn rausgestrichen, zum Beispiel, dass man eben CO2 zu 75% im Inland muss kompensieren. Also nicht kompensieren, einfach zurückfahren. Ja, kompensieren, ja, so ist es eigentlich schon. Und das tut der Bundesrat in Zukunft festlegen. Oder auch 20 Millionen für Ladestationen, für E-Auto. Inhaber, alles reiche Leute, die ja eigentlich sollten in der Lage sein, dann irgendwie selber eine private E-Ladestation, Genossenschaft aufbauen. Nein, das muss eben der Bund diesen reichen Leuten finanzieren, die ja auch wahrscheinlich aus grüner Sicht Kaufkraft verloren haben. Also ein gutes Klimagesetz, aber der Grüne lenkt das natürlich nicht, weil damit durch wir eigentlich das Klimaziel nicht erreichen, wo man im letzten Sommer in der Volksabstimmung im Klimaschutzgesetz angenommen hat. Ja, das ist möglich, aber das ist auch euch ein Problem, weil man hätte ja können in das Klimaschutzgesetz auch schon Massnahmen reinschreiben, um die Ziele zu erreichen. Dann wäre aber wahrscheinlich das Klimaschutzgesetz runtergefallen, oder?
Heisst das jetzt, dass man damit muss rechnen, dass die Grünen da noch ein Referendum könnten ergreifen, oder ist das jetzt einfach symbolisch eine symbolische Absage?
Nein, es ist eben genau die Bedrohung, die manchmal sonst die SVP ist. Oder? Sie ist nicht zufrieden, aber weil es noch ein paar kleine andere Sachen drin hat, sagt sie, nein, also das Referendum gegen ein CO2-Gesetz, das wäre komisch, oder? Es ist wirklich die komische Lage, wo die SVP manchmal drin ist. Da sind jetzt die Grünen drin. Und auf now.ch erklärt Talin Trede, dass sie eben das nicht werden ergreifen.
Gut, okay. Also auch in der Steinzeit gibt es ab und zu einen Kompromiss. Ab und zu fühlt man sich nicht ganz wohl in der Steinzeit, in seiner Höhle. So geht es den Grünen. Wenn es euch auch so geht, dann habe ich eine ganz gute Idee. Dieses Wochenende tut der Europapark aufmachen. Das ist der beste, muss man einfach sagen, das ist der beste Freizeitpark der Welt. Ich kann es auch beurteilen, weil wir sind mit kleinen Kindern in Amerika gewesen und dort hat es ganz viele Freizeitparks. Aber ich muss sagen, also so einen guten wie den Europapark haben wir nie besucht. Und wir haben eine grosse, grosse Überraschung für alle unsere Hörer und Hörerinnen und Abonnenten und Abonnentinnen. Dominik, um was geht's?
Ja, wir verlosen zwei Tickets für den Europapark und man kann teilnehmen, entweder wenn man schon Abonnent ist, dann muss man gar nichts machen, sind automatisch bei dieser super Verlosung dabei. Und wer auch noch möchte in die Verlosung kommen, der tut mindestens ein Testabo gratis lösen auf nebelspalter.ch/Abonnierung oder eben mit dem Link, den ich unten dran verlinke. Dann kommen wir automatisch drin rein. Das heisst, ihr könnt das Testabo für 0 Franken lösen oder auch ein anderes Abo selbstverständlich. Dann sind ihr dabei und haben die Chance auf die 2 Tickets.
Genau, und es geht jetzt weiter an dem Volkstrauertrag von der armen Römischen Republik. Nein, ganz wichtig heute, gute Nachricht aus dem Bundesrat. Wir haben ein Abkommen mit Italien und Deutschland jetzt unterzeichnet. Dominik, um was geht es genau?
Dort geht es darum, dass man in Notsituationen sich mit Gas aushilft. Und du erinnerst dich, das ist etwa anderthalb Jahr her, also in dieser Notmangellage, die man befürchtet hat im Sommer, Herbst und nachher 2022 und im Januar, wo dann nicht so schlimm geworden ist. Aber dort hat man dann wirklich miteinander geredet, der Herr Habeck und ich glaube noch Simonetta Sommaruga. Man will sich so ein Abkommen machen, vor allem auch, weil Italien dringend auf Gas angewiesen ist, doch noch ein bisschen mehr als wir. Und das der Vertrag hat man jetzt gemacht. Wie viel das er dann wirklich bringt, das wird von Insider auch ein bisschen angezweifelt, weil wenn alle drei Länder das Problem haben mit zu wenig Gas, dann kann man sich auch nicht helfen. Also es bedingt ja immer, dass irgendjemand zu viel oder wirklich Gas genug hat, um können helfen. Aber das Interessante ist, dass man bei Streitigkeiten ein Schiedsgericht vorsieht. Ein Ad-hoc-Schiedsgericht, wo ausschließlich, also allein, urteilen und auch abschliessend über alle Streitfälle urteilen. Und ich kann es nicht können bestätigen, aber ich habe gerüchteweise gehört, Deutschland und Italien haben da auch noch so ein bisschen den EuGH oder irgendwie so Sachen reinschmuggeln. Aber offenbar ist die Schweiz da hart geblieben. Und ich finde auch, das hat da in so einem Vertrag, insbesondere weil ein Vertrag ist zwischen der Schweiz und zwei anderen souveränen Ländern, nichts verloren.
Genau, das ist eben interessant. Erstens zeigt es eben, so sind bilaterale Verträge. Das ist ganz normal. Da hat man ein Schiedsgericht, wo es nachher obendrauf nicht nochmal ein Gericht gibt, wo irgendwie der Weltsicherheitsrat auch noch irgendwie seine Meinung muss machen. Das ist der alte Bilateralismus, wo ja, müssen wir jetzt einfach ehrlich sein, man kann das bedauern oder nicht. Das ist eigentlich die Zukunft wieder von unserer Welt. Die multilateralen Organisationen, die sind eigentlich alle am Scheitern. Also ganz offensichtlich aus meiner Sicht ist natürlich die UNO. Die ganze Sache im Nahen Osten mit dieser UNRWA ist ja viel, viel mehr. Nee, es ist ja viel grösser, auch eine Krise von der UNO. Das Gleiche gilt bei der WTO. Die WTO funktioniert fast nicht mehr. Also es ist schon der Weg. Wir müssen mit bilateralen Verträgen das machen und dann ist eben das Schiedsgericht die richtige Sache. Und eben, wir haben ja über die anderen Verträge, die wir jetzt hier unterzeichnen sollen, schon ein paar Mal darüber geredet. Können wir es anders mal. Aber, mal, nein, wir können eigentlich jetzt weiterreden, weil wir haben schon lange wollen über das reden. Es ist ein Interview erschienen am Mittwoch mit dem Andreas Klei. Das ist ein Professor an der Universität Zürich. Und da hat sehr interessante Sachen auch gesagt zu dem Zusammenhang, was dass die neuen Verträge mit der EU, wo man immer noch nicht richtig weiss, wie man sie soll nennen, was da gilt, Dominik.
Ja, ich sage einfach ganz sachlich Rahmenverträge. Und der Herr Klei betont, oder, es gäbe immer mehr halt Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Jawohl, da hat es mal einen Zürcher SVP-Nationalrat und auch Jus-Professor an der gleichen Uni wie der Herr Klei gegeben, der darauf hingewiesen hat und wo mit der Selbstbestimmungsinitiative an sich die Hierarchie wollte klarstellen. Das war gar nicht so eine blöde Initiative gewesen, vielleicht einfach ein bisschen zu kompliziert, insbesondere für Linksgrüne und andere Gutmenschen. Aber das Interessante ist, die Befragerin, natürlich the one and only Katharina Fontana von der NZZ Inlandredaktion, sie fragt dann, ja, das Problem mit diesen Widersprüchen, das könnte sich mit den neuen geplanten Abkommen mit der EU ja noch verschärfen. In etlichen Bereichen, wie der Zuwanderung oder so, könnte die Schweiz keine eigenen Regeln mehr aufstellen. Und was sagt denn der Herr Klei? Er sagt, tatsächlich dürfte es in Zukunft weitere Konflikte geben. Und er sieht folgende Lösung, ich zitiere: Er musste aber festheben, und auch Zuhörerinnen und Zuhörer, das Parlament arbeitet gleichzeitig mit den neuen EU-Abkommen eine Verfassungsrevision aus und schreibt ausdrücklich fest, dass die neuen Verträge gegenüber dem Landesrecht Vorrang haben und dass widersprechende Volksinitiativen nicht mehr möglich sein werden. Dasselbe gilt für das Referendum. Wenn die Schweiz neue EU-Richtlinien übernehmen muss, dann muss das Referendum begrenzt werden. Und jetzt kommt's, ich halte es für ein Gebot der Ehrlichkeit, der Bevölkerung zu sagen, wenn die Schweiz sich in die EU teilintegrieren soll, dann müssen wir uns an die Abkommen halten. Beim EWR hat man bezüglich des zu übernehmenden Rechts die Referendumsdemokratie eingeschränkt. Finde ich gut. Das ist wieder mal ein Jurist, wo nicht wie Frau Epine und andere sagen, ja, es bleibt ja alles gleich. Wir können immer noch über alles abstimmen. Nein, können wir nicht. Wir können das eben nicht, weil wir letztlich dann das Recht verletzen, wo wir uns völkerrechtlich dazu verpflichtet haben.
Genau, tun wir das einfach mal festhalten. Ein sehr angesehener, wichtiger Staatsrechtler sagt ganz genau, ein Teil unserer direkten Demokratie, sofern es nämlich den ganzen Binnenmarkt betrifft, und das ist viel Wert aufgehoben. Und wir müssen in der Verfassung das sogar festschreiben, dass wir verzichten auf unsere direkte Demokratie, weil die Economie Suisse gern die direkte Demokratie würde abschaffen. Das ist eigentlich der Punkt, und das muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen und immer wiederholen. Und man muss auch leider Ignazio Cassis sagen, wo auch da immer wahnsinnig viel Nebelpetarden in der Luft ablässt und das immer wieder so schön redet und klein redet und so weiter. Der Andreas Klei, keine Nicht-Kenner von dieser Materie, sagt es klipp und klar. Es ist eine Abschaffung von der direkten Demokratie. Das kann man machen, aber für das braucht man doch Mehrheit vom Volk. Und man sollte dem Volk auch ganz ehrlich sagen, dass es um das geht. Und dann ist es nämlich eigentlich ein No-Brainer. Und das ganze aufwendige Verhandeln, das wir jetzt wieder in Angriff nehmen, ist eigentlich Zeit- und Geldverschwendung. Auf Kosten von uns Steuerzahlern übrigens auch noch. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch aus dem Bundesrat. Ich kann es noch nicht so recht beurteilen, weil ich dort nicht kenne, um was geht es. Es geht um eine Zusammenarbeit mit Amerika. Dominik, was genau müssen wir da erwarten?
Ja, der Bundesrat will die Beteiligung am State Partnership Programm von der US-Nationalgarde ausbauen. Und das bietet der Schweizer Armee die Möglichkeit, die internationale Zusammenarbeit auszubauen, die Verteidigungsfähigkeit, die eigene Stärke, mehr eben dann auch mit der US-Nationalgarde zu trainieren auch. Weltweit machen da bereits 100 Länder mit, haben da so ein Partnerschaftsprogramm mit der US-Nationalgarde abgeschlossen, davon 25 in Europa. Man will da damit Interoperabilität unterstützen. Es gibt aber keine Verpflichtungen oder Abhängigkeiten oder Sachzwänge, die irgendwie nicht mit der Neutralität vereinbar wären. Das hat das VBS so in der Medienmitteilung geschrieben.
Genau, also wir müssen nicht damit rechnen, dass wir bald auf der Krim eingesetzt werden, also die Leute, die jetzt in der RS
gehen. Ja, oder an der Grenze in Mexiko, oder? Zum Beispiel.
Ja, keine Angst, die werden nicht auf Mexiko verleiht. Oder in Alaska müsst ihr dann plötzlich eure Bratwurst machen. Nein, das ist nicht der Fall. Nein, gut, also muss man mal genauer anschauen. Ich kann es jetzt auch nicht so recht beurteilen. Grundsätzlich, wir haben das schon ein paar Mal hier festgehalten, selbstverständlich muss die Schweiz können kooperieren mit der NATO, mit Amerika und so weiter. Ist übrigens auch nie gegen die Neutralität gewesen. Haben wir früher auch immer gemacht, haben wir immer geredet mit den wichtigsten Militärmächten und haben uns auch austauscht und vielleicht sogar Zusammenarbeit geübt. Gut, kommen wir auf ein anderes Thema, das eigentlich ähnlich gelagert ist oder genau also in Zusammenhang gehört. Ich habe heute ein Memo darüber geschrieben. Es geht um die Idee, wo die Mitte anscheinend am Diskutieren ist, nämlich eine neue Wehrsteuer. Dominik, um was geht's?
Ja, die Mitte will eine neue und man muss noch betonen, eine zusätzliche Wehrsteuer, weil die heisst zwar nicht mehr Wehrsteuer, aber wir haben schon längst, seit dem Ersten Weltkrieg eine Wehrsteuer. Eine zusätzliche Wehrsteuer für die Aufrüstung von der Armee will sie finanzieren, zum die Armee finanzieren. Das schlägt unter anderem der Herr Häcklin vor und es geht halt wirklich darum, dass man die Sachen, die die Armee braucht, um wieder glaubwürdig zu werden, fast nicht kann finanzieren. Oder ich habe auch im Briefing darüber geschrieben, nächste Woche geht es um die Armeefinanzen in der Sicherheitspolitischen Kommission. Da geht es um einen ersten Verpflichtungsrahmen von 5 Milliarden für das nächste Jahr und für einen weiteren Verpflichtungsrahmen oder zumindest mal so eine Finanzplanung von 25 Milliarden. Und der Peter Häckling will 20 von diesen 25 Milliarden will er mit einer Wehrsteuer einnehmen.
Genau, jetzt ist da verschiedene Sachen, glaube ich, ist wichtig. Als erstes muss man mal sagen, es ist gut, dass die Mitte sich ganz klar jetzt dafür ausspricht und dazu bekennt, dass die Armee unbedingt mehr Geld braucht. Da war man bei der Mitte ja immer ein bisschen unsicher gewesen und so weiter. Zum Beispiel, dass man jetzt verschoben hat auf 2035 und 2030. Das war möglich gewesen, dank der Mitte. Aber immerhin, sie stellen auch den eigenen, also den Verteidigungsminister mit der Viola am Herd. Und von dem her ist es natürlich auch richtig, dass die Mitte da wirklich die Armee auch aufrüsten und da wird Geld zur Verfügung stellen. Das ist sehr erfreulich, muss man sie dafür loben. Das ist wirklich mal festzuhalten. Das ist gut. Aber natürlich findet mehr Einnahmen nicht gut, wenn man nicht kopfverdeckelt zuerst mal alle Sparmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Und wir verweisen wieder einmal einmal auf den berühmten Subventionsreport vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Könnt ihr lesen. Der ist einfach sehr, sehr interessant. 48,5 Milliarden haben die genannt an Subventionen. Und haben auch genau gezeigt, wie viele von diesen Milliarden sind eigentlich überflüssig oder einfach höchstens nice to have oder sogar schädlich. Das sind 38 Milliarden, die könnten wir streichen. Und es würde uns besser gehen, ausser die Barnenbeamten. Es würde uns besser gehen, ich betone es noch, es würde uns besser gehen. Und mit diesen 38 Milliarden könnten wir auch eine schöne Armee bauen, wenn wir das wollten. Also grundsätzlich keine gute Idee, neue Mehreinnahmen. Und das Zweite, was ich wirklich ironisch finde, du hast es ja gesagt, es gibt die Wehrsteuer schon lange. Das ist die direkte Bundessteuer, wo man jetzt einfach direkte Bundessteuer genannt hat seit 1982. Ist noch lustig. Bis 1982 hat das offiziell Wehrsteuer geheissen. Ist noch ehrlich gewesen, weil es ist eingeführt worden im Ersten Weltkrieg. Nachher immer wieder verlängert worden, im Zweiten sowieso. Und was wirklich wichtig ist, es ist eben eine Kriegssteuer, wo wahnsinnig progressiv gsi ist. Aus dem Grund, weil man damals, und das ist doch richtig gsi, im Krieg hat man gefunden, jetzt brauchen wir die Solidarität von allen Bevölkerungskreisen. Und die, die mehr können beitragen zur Verteidigung von unserem Land, die sollen dann mehr zahlen. Das sind die Reichen. Und die Reichen sind dort auch alle einverstanden gsi. Die haben alle gefunden, ja, das stimmt doch. Ist doch klar, dass jetzt in dieser Notlage wir wirklich mehr an Steuern müssen zahlen. Und deshalb ist die direkte Bundessteuer jetzt noch die progressivste Steuer von der ganzen Welt. Und das sollte man ja eigentlich schon lange ändern. Aber grundsätzlich muss man sagen, nochmal eine neue Wehrsteuer, ja, ist eigentlich aus meiner Sicht absolut nicht durchzusetzen. Was meinst du?
Der Philipp Bregi hat auf Twitter bereits auf dein Memo reagiert. Er sagt, ja, was du halt nicht gesehen hast, oder, es ging gar nicht ohne. Oder? Also wir können das Geld gar nicht anders reinholen. Das stimmt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass es heilige Kühe gibt, wo man nicht sparen will, oder? Also, wenn man halt wirklich zum Vornherein sagt, nein, Entwicklungshilfe, das ist sakrosankt, und überhaupt, im Asylwesen geht auch nichts, bei der Bildung ist alles sakrosankt, nicht einmal irgendwie mal, irgendwie, weiss nicht, ein paar Millionen oder so. Auch bei diesen Verkehrstöpfchen, die die Mitte Bundesrätin Leuthard noch eingeführt hat, das ist alles sakrosankt. Oder ich meine, wenn man nicht sparen will, dann spart man natürlich nicht, und dann, was machen Politiker denn? Dann bleibt man nur das Zweite, und das ist Steuern aufsetzen. Es ist einfach nicht ehrlich, weil sie die Friedensdividenden natürlich eingesetzt haben, oder? Dann muss ich sagen, ja, wer die kann einsacken und ausgeben, das Geld, der sollte dann eben, wenn er hat ja versprochen, mit die Politiker, dass sie dann 10 Jahre lang Aufwuchs machen mit der Armee, aber da hat man immer gewusst, dass das etwas kostet.
Genau, und das Schöne an der Friedensdividende ist ja, es war eigentlich eine Dividende vom ganzen Volk, oder? Wo man eigentlich hätte müssen dem Volk zurückzahlen, weil man gefunden hat,
jetzt schon, braucht
man die Armee nicht. Was haben Politiker gemacht? Und einfach gesagt, ja, wir gehen jetzt einfach weiter aus für unsere Sonderwünsche und Sonderanliegen und sonst noch irgendwelche Hobbys. Und was einfach auch wichtig ist, auch eine Zahl vom IWP. Seit 1995 ist unser Staat doppelt so teuer. Doppelt so teuer. Das haben also die Politiker angebracht. Der Staat ist wahnsinnig teuer. Und jetzt jämmern sie und sagen, wir können da nicht sparen. Ist unmöglich. Also 1995 habe ich auch schon gelebt, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir hätten hier im Kongo gelebt. Das war ein guter Staat gewesen. Hat alles funktioniert.
Besser.
Und wenn man wirklich, genau, und wenn man nämlich will, wirklich sparen, dann könnte man zum Beispiel an der Universität Bern anfangen sparen. Weil das ist offensichtlich eine Kasperli-Theater-Veranstaltung, die dort machen. Dominik, um was geht's?
Ja, eine aufmerksame Hörerin von Bern einfach, Grüße gehen Richtung Bern, hat heute Morgen Bauchlötz gestaunet, wo sie in der Uni-Bibliothek Münstergasse, das ist die alte, schöne Uni-Bibliothek, da habe ich auch noch mal probiert zu arbeiten, aber ich bin in diesen Bibliotheken immer eingeschlafen, das ist nicht so gut gewesen. Aber sie arbeitet dort, und sie hat gestaunt, weil an der Frauentoilettentüre ist ein Plakat gestanden, Toiletten für alle, infolge vermehrt geäußertem Kund-Innenbedarf sind diese Toiletten neu genderneutral nutzbar. Und bei Bedarf nach Nutzung einer getrennten Einzelkabine melden Sie sich bitte gerne bei unseren Mitarbeitenden an der Ausleihtheke im Erdgeschoss. Besten Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme. Und man muss sich das einfach einmal vorstellen. Das heisst, auf Nachfrage hat dann die Auskunft da in der Bibliothek gesagt, ja, es sind halt non-binäre Leute gekommen, und die haben gesagt, oder, sie fühlen sich halt unterdrückt, wenn sie sich müssen entscheiden, ob sie auf Frauen- oder Männertoiletten gehen. Darum machen wir jetzt das genderneutral. Darum haben die Frauen keine Toilette mehr. Also, für eine kleine Minderheit, nimmt man den Frauen einen Ort weg, wo sie ihr Geschäft erledigen können, ohne dass vielleicht plötzlich ein Mann durchläuft.
Genau. Und eine Universität, die Angestellte hat, die solchen Schrott können durchführen, die Zeit haben für solchen Schrott, wo überhaupt solchen Schrott sich ausdenken, die sollte man erstens sofort entlassen. Und an so einer Universität kann man gar mal das Budget einfach halbieren. Da könnte man viel sparen, da könnte man ein paar gute Kompanien ausrüsten, die dann irgendwie unser Land verteidigen. Es ist einfach ein Skandal. Die Uni Bern ist ja sowieso eigentlich ein Skandal-Uni langsam. Man hat das Institut für Nordostpolitik oder wie es geheissen hat, man musste zumachen, weil es praktisch nur noch eine Abteilung war von der Hamas. Ist ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Die Uni Bern, die 1830 mal gegründet worden ist, eine von den grossen Leistungen der Berner Liberalen, ist heute nur noch ein Witz, ein absoluter Scherz, wo eben Toiletten offensichtlich für Frauen nicht mehr vorgesehen sind. Ich finde, man könnte ja das Frauenstudium wieder abschaffen an der Uni Bern. Auch das ist ja unnötig. Also wir machen jetzt einfach nur noch ein Studium für Non-Binäre. Da haben wir vielleicht noch 3 Leute. Das wäre auch billiger. Wäre wirklich gut. Da könnte man richtig sparen. Gut, in dem Sinn, an dem Volkstrauertag, 15. März 2024, die Eiden des März, denken an Julius Cäsar. Denken an Julius Cäsar, der ist auch gescheitert mit seiner Sparpolitik. Deshalb ist er nachher umgebracht worden. Er hätte ja gerne eine neue Wehrsteuer eingeführt. Aber der Brutus hat gefunden, nein, kommt nicht in Frage und hat ihn runtergestochen. So ist das noch gegangen damals in Bern. Nicht, Entschuldigung, in Rom. Hoffentlich passiert das nicht in Bern, würde ich nicht sagen. Aber denkt daran, alle ihr Politiker, passet auf, wenn ihr zu viel spart. Das könnte ins Auge gehen. In dem Sinn, Bern einfach auf nebelspalter.ch mit Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf Bern einfach, nein, auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönnt uns weiterempfehlen, tönnt von uns reden. Würde uns freuen, tönnt uns vor allem auch hoch bewerten, das ist noch besser. Und wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.